Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Die Themen: Sammelklage statt Enteignung. Erstmals nutzt ein Mieterverein das neue Instrument der Musterfeststellungsklage, um gegen ein Immobilienunternehmen vorzugehen. Worum es in dem Fall aus München geht, dazu gleich mehr. Uber, der amerikanische Fahrdienstvermittler, der hierzulande die Taxifahrer protestierenderweise auf die Straße bringt, nimmt Kurs auf die Wall Street und hat jetzt die nötigen Unterlagen für den Börsengang eingereicht. Es wird wohl einer der größten Börsengänge der vergangenen Jahre werden und das, obwohl Uber weit davon entfernt ist, Gewinne einzufahren. Wie das zusammenpasst, hören wir gleich im Expertengespräch an der Börse. Zunächst aber Markus Schule über das, was Uber vorhat.
Das Unternehmen aus San Francisco will auf eine Marktbewertung zwischen 90 und 100 Milliarden Dollar kommen. Der Fahrdienstleister rechnet damit, mit seinem Börsengang um die 10 Milliarden Dollar erlösen zu können. Uber hat mit seinem Geschäftsmodell das Taxigewerbe revolutioniert. Per Smartphone-App bestellt man sich ein Taxi. Auch die Bezahlung läuft via App. In den USA kann quasi jeder mit seinem Auto zum Uber-Fahrer werden. Vor allem etablierten Taxiunternehmen macht der Dienstleister Angst, weil er deren Geschäftsmodell aushebelt. Uber wurde erst vor 10 Jahren gegründet. Es gilt aufgrund seiner hohen Bewertung als Unicorn, als Einhorn im Silicon Valley. Das Unternehmen ist in mehr als 60 Ländern aktiv. Größter Konkurrent ist Lyft, ebenfalls aus San Francisco, das bereits seit einigen Wochen an der Börse ist und mit 20 Milliarden Dollar bewertet wurde. In den vergangenen Jahren machte Uber immer wieder Negativschlagzeilen. Es galt als ein sexistisches und sehr aggressiv agierendes Unternehmen. Erst als Gründer Travis Kalanick im Juni 2017 gehen musste und mit Dara Khosrowshahi ein neuer Chef von außen kam, kehrte Ruhe ein. Uber ist in Deutschland in 5 Städten aktiv. Erst gestern ist es in Köln gestartet.
Soweit Markus Schule, und zwar mit einem abgespeckten Angebot namens UberX, bei dem Fahrer über Mietwagenfirmen angeheuert werden. Generell gilt der europäische Markt nach wie vor als schwierig für Uber. Ja, und das nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barz. Also, Uber hat offiziell die Unterlagen für den Börsengang eingereicht und diese lesen sich eigentlich gar nicht wie ein Werbeprospekt für Investoren, zumindest was die Aussagen zur Geschäftslage angeht, oder?
Ja, im Prospekt steht nämlich eine dicke Warnung drin. Auf Jahre schreiben wir vielleicht keine Gewinne, also die Profitabilität wegen der Konkurrenz nicht doll. Und darüber muss man einfach reden. Kann das eigentlich Anleger reizen, wenn sie sowas lesen? Ich habe vor der Sendung mit Hendrik Leber gesprochen. Er ist Chef der Fondsgesellschaft Akatis und er nutzt zwar gerne Uber, wie er mir sagte. Er klingt aber skeptisch.
Die Bewertung ist natürlich fantastisch hoch, ne? Etwa 100 Milliarden für ein Unternehmen, das große Verluste macht, ist eigentlich schon stolz. Dann guckt man sich an, wer möchte eigentlich da raus. Da haben wir die Softbank drin mit einem großen Investment. Klar, die machen natürlich die Braut jetzt hübsch, bevor sie in die Börse kommt. Was ich spannend finde, ist, wie stark überteuert doch die Uber wahrscheinlich rauskommen wird im Vergleich zu konventionellen Firmen wie Autovermietern oder klassischen Reisefirmen. Das scheint mir stark am oberen Ende zu liegen.
Auch wenn es vielleicht nicht am Ende ganz reicht für dieses obere Ende, aber wenn man von einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar für eine Firma, die Riesenverluste schreibt und nicht nur ein paar Millionen, sondern über 1 Milliarde, nur durch einen Unternehmensteilsverkauf ist unter dem Strich mal ein Gewinn rausgekommen. Was sagt das über die Anlegermotivation, die offenbar dahinter steckt, die man offenbar, mit der man offenbar kalkuliert, dass die anbeißen?
Was wir erleben, ist eine große Transformation der Geschäftsmodelle. Und gerade aus dem Silicon Valley kommen viele Firmen, die die Weltgeschäftsmodelle verändern. Also die für die gesamte Welt die Spielregeln neu schreiben. Das ist eine Amazon natürlich, die wir vor rund 20 Jahren hatten. Google ist dabei und eine Facebook. Alles Firmen, die zumindest für die westliche Welt die Regeln neu geschrieben haben. Und dann gucke ich mir mit großem Interesse an, wie sich die Reisebranche verändert hat. Also da ist eine Firma wie Airbnb, die nur Zimmer vermietet, im Vergleich zu einer Hilton-Hotelkette viel, viel teurer. Und man sieht, es geht nicht mehr darum, irgendwelche Werte zu besitzen, also Autos zu besitzen oder Hotels zu besitzen, sondern sie zu vermitteln. Man sagt immer, die Software frisst die Welt auf und Uber ist im weitesten Sinne ein großes Softwareunternehmen, das die Welt verändert.
Wir glaubten ja aber zur Jahrtausendwende, dass sich die Welt auch veränderte. Und da platzte ein Bubble, da platzte eine Blase und viele Anleger blieben auf der Strecke. Das Vertrauen vieler Anleger war dahin. Wie nachhaltig, in anderen Worten, sind diese Transformationsmodelle bei Geschäftsmodellen? Bleiben wir mal bei Uber.
Interessanterweise sind ja viele der Firmen aus der Bubble von 2000 heute Weltmarktführer. Interessant ist, wer hat damals verloren? Die großen Verluste kamen aus den Firmen, die es nicht geschafft haben, die Welt zu verändern. Aber die Amazon war damals schon da. Ich hätte sie damals kaufen können und sollen. Die hat es überlebt, die Microsoft hat es überlebt, die Apple hat es überlebt. Also von daher, da waren schon die richtigen Picks dabei. Und jetzt ist die große Frage, wie dauerhaft ist der Wettbewerbsvorteil von Uber? Man merkt, Uber hat Grenzen, also die Firma Lyft zum Beispiel, die ja schon an der Börse ist, zu etwa einem Viertel des Wertes, Viertel der Größe, ist ein Wettbewerber. In China ist Uber überhaupt gar nicht richtig zum Zug gekommen, da hat die Firma Didi eigentlich das Geschäft gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, 5 oder 10 Jahre weiter, neue Technologie, eine bessere Technologie kommt daher oder die Autohersteller steigen in das Geschäft ein, dann kann eine Uber natürlich schnell gefährdet sein. Das heißt, die Frage, überlebt eine Uber die nächsten 10 Jahre profitabel, da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das so ist.
Ein skeptischer Hendrik Leber, der Chef der Fondsgesellschaft Akatis.
Soweit also Einschätzung zu Uber. Und dann gab es heute noch wichtige Konjunkturdaten, Herr Barth. China meldet gestiegene Exportzahlen, gleichzeitig schwächeln aber die Importe. Was macht denn die Börse daraus?
Ja, ein DAX, der über 12.000 Punkte gestiegen ist, zum ersten Mal in dieser Woche. Und das, nachdem der DAX in der letzten Woche zum ersten Mal in diesem Jahr über diese Marke gesprungen war, auf ein Jahreshoch. Dann ging es wieder etwas nach unten, bröckelte ab. Jetzt aber der DAX bei 12.009 Punkten, ein Plus von 0,6%, denn der chinesische Exportmotor, der hat wieder Fahrt aufgenommen. Ein Anstieg im März von mehr als 14%. Nicht so schön die Importseite, da gab es einen Rückgang und das ist natürlich nicht gut für viele Firmen, die dahin liefern.
Zum Beispiel für Volkswagen. VW verkauft weniger Autos im März.
Ja, 4% weniger im Monat. Und da spürt man, dass die Zahl der verkauften Autos in China um noch einen noch größeren Prozentzahl zurückgegangen ist. Aber die Anleger zufrieden, dass es nicht ganz so schlimm ist wie erwartet. Die VW-Aktie gewinnt 1,8%.
Bayer musste bereits 2 juristische Niederlagen einstecken wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsanto-Produkten. Nun will sich Bayer in einem Fall auf einen Vergleich einlassen. Wie kommt das denn an?
Das kommt sehr gut an. Das ist besser, als wenn man es auf ein Urteil ankommen lässt und eine Niederlage einfährt, die teuer werden könnte. Die Bayer-Aktie legt ordentlich zu, im Moment um rund 1,7%.
Ja, und dann startet heute noch die Berichtssaison in den USA mit den Quartalsbilanzen der Großbanken Wells Fargo und JP Morgan Chase. Was wird da erwartet?
Ja, da wurden höhere Zahlen erwartet als bei den Gewinnen unserer beiden deutschen Banken, Deutsche und Commerz, die um eine Fusion im Moment ringen. Und sie sind auch höher. JP Morgan, die Nummer 1 in den USA, weltweit ein Riesending. Quartalsgewinn 9,2 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von 5%. Die Aktie ist vorbörslich im Plus. Von Wells Fargo haben wir noch keine aktuellen Zahlen, aber die Erwartungen liegen natürlich jetzt nach dem JP Morgan-Ergebnis recht hoch.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Wie hält sich der Euro?
Ja, der Euro hält sich. Er hat sich sogar verbessert auf über einen US-Dollar 13, auf 1,1315. Umgekehrt sah es aus am Rentenmarkt. Verluste bis zu 1,33 Euro, das ist viel. Die Durchschnittsrendite deshalb um 3 Basispunkte gestiegen auf minus 0,06%. Und der Goldpreis ist etwa gehalten gegenüber gestern Nachmittag bei 1.293 Dollar.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Möglichkeit einer Musterfeststellungsklage gibt es erst seit November. Die soll helfen, Verbraucherrechte gegenüber großen Konzernen durchzusetzen, mithilfe von Verbänden, die stellvertretend klagen. Prominentester Fall das Verfahren gegen den Volkswagen-Konzern, dem sich mittlerweile mehr als 400.000 geschädigte Dieselbesitzer angeschlossen haben. Funktioniert dieses Instrument auch bei großen Wohnungskonzernen, die drastische Mietsteigerungen durchsetzen wollen? Der Münchner Mieterverein wollte das wissen und hat nun eine Musterfeststellungsklage eingereicht, die erste im Mietrecht. Michael Watzke schildert den Fall.
Genau einen Tag nach Weihnachten fanden die 230 Mieter des Münchner Hohenzollern-Karrees eine böse Überraschung im Briefkasten. Der Vermieter der Wohnanlage kündigte eine Modernisierung an und nach der Sanierung plant die Max Emanuel Immobilien GmbH eine kräftige Mieterhöhung, teilweise eine Verdoppelung der Miete. Dass die Ankündigung gerade 4 Tage vor Jahresschluss kam, war kein Zufall, sagt Volker Raststätter, Geschäftsführer des Mietervereins München.
Das hat der Vermieter deshalb gemacht, weil ab dem 1.1. neues Recht gilt. Das heißt, dass dann nur maximal eine Mieterhöhung von 3 Euro pro Quadratmeter und Monat möglich gewesen wären.
Im alten Jahr gab es eine solche Obergrenze für die Modernisierungsumlage noch nicht. Der Vermieter will aber die hauptsächlichen Sanierungsarbeiten erst 2021 beginnen, mehr als 2 Jahre später.
Wir sehen darin einen Verstoß gegen die zeitnahe Durchführung der Modernisierung. Es gibt auch Rechtsprechung, die sagt, mehr wie ein halbes Jahr darf der Abstand nicht sein. Deswegen glauben wir, dass wir diese Klage gewinnen.
Diese Klage, von der Volker Raststätter spricht, ist etwas ganz Neues. Es ist die erste Musterfeststellungsklage zum Thema Mietrecht in Deutschland. Und sie hat, nur 2 Tage nach Einreichung, schon einen voraussichtlichen Termin, sagt Annette Neumeier, Sprecherin des Oberlandesgerichts München, OLG.
Nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden ist wohl davon auszugehen, dass die mündliche Verhandlung im Herbst stattfinden wird.
Denn der Mieterverein München hat als Kläger die wichtigste Bedingung einer Musterfeststellungsklage erfüllt, nämlich mindestens 50 Teilnehmer. Es sind jetzt schon 68 Mietparteien des Hohenzollern-Karrees und in den nächsten 2 Monaten können sich auf der Homepage des OLG München noch mehr Betroffene ins Register eintragen. Das dauere nur 5 Minuten und sei kostenlos, so Raststätter.
Und wenn wir gewinnen, dann hat jeder den Vorteil, der mitmacht, dass für ihn auch neues Recht gilt, also die Beschränkung der Modernisierungskosten auf maximal 3 Euro pro Quadratmeter und Monat.
Der Beklagte, die Max Emanuel Immobilien GmbH, hat sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht geäußert. Das OLG München teilt mit,
dass der Senat einen Streitwertbeschluss an den Vorläufigen erlassen hat und den Streitwert des Verfahrens auch in Übereinstimmung mit der Klägerseite auf 250.000 Euro festgesetzt hat.
Das ist der höchstmögliche Streitwert. Der Kläger muss nun rund 7.000 Euro Kostenvorschuss an das Gericht überweisen. Volker Raststätter vom Mieterverein München kann sich vorstellen, das neue Instrument Musterfeststellungsklage in Zukunft noch häufiger zu nutzen, auch und gerade im Mietrecht.
In bestimmten Fällen hilft uns das, insbesondere bei Betriebskosten, wenn es sich um eine größere Anlage handelt und um eine Frage, die ganze Anlage betrifft. Sonst muss man durch den Instanzenzug, Amtsgericht, Landgericht. Und das ist natürlich dann sehr praktisch und führt halt sehr schnell zu einem Ergebnis.
Denn eine Revision ist bei einer Musterfeststellungsklage nur noch beim Bundesgerichtshof möglich.
Aus München berichtete Michael Watzke. Die erneute Aufschiebung des Brexit-Termins bietet nach Auffassung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier neue Einigungschancen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker.
In Großbritannien gäbe es nun die Gelegenheit, eine breite Mehrheit für einen geregelten EU-Austritt zu finden. Die verbleibenden 27 EU-Mitglieder hatten sich ja darauf verständigt, Großbritannien einen weiteren Brexit-Aufschub bis zum 31. Oktober einzuräumen. Und Peter Altmaier erklärte heute morgens im Deutschlandfunk zu den Vorteilen, die er im Aufschub sieht.
Die britische Regierung hat ja bisher sogenannte rote Linien aufgestellt, das heißt keine Zollunion mit der Europäischen Union, keine weitere Teilnahme am Binnenmarkt. Jetzt stellen wir fest, dass über diese roten Linien in Großbritannien neu nachgedacht wird. Und wenn es beispielsweise gelänge, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt, dann hätte dies positive Auswirkungen für die Menschen in beiden Seiten, würde verhindern, dass aufgrund von Zollerhöhungen Unternehmen in Schwierigkeiten geraten.
Der Bundeswirtschaftsminister heute Morgen im Deutschlandfunk. Der Bundesrat hat das sogenannte starke Familiengesetz beschlossen, das Familien mit geringem Einkommen besser stellen soll. Vorgesehen ist ein höherer Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien, für die es auch eine Befreiung von den Kita-Gebühren und einen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz geben soll. Familienministerin Giffey nannte das.
Ich freue mich, dass wir heute hier auch im Deutschen Bundesrat ein klares Signal gegen Kinderarmut setzen können, für starke Familien, für mehr Chancengerechtigkeit und vor allen Dingen auch für gesellschaftliche Teilhabe.
Das neue Gesetz soll Verbesserungen für rund 2 Millionen Kinder erbringen, 1,2 Millionen mehr als nach der alten Rechtslage. Wer bislang gehofft hat, er könne für 13 Euro Einsatz in einem Quiz einen Landsitz im Südwesten Frankreichs gewinnen mit Pool, Stallungen und Tennisplatz, aus der Traum. Frankreichs Regierungsbehörden haben das Quiz mit dem Landsitz als Preis verboten. Das sei illegales Glücksspiel. Das Quiz war am 1. April gestartet mit bislang fast 20.000 Teilnehmern aus aller Welt.
Birgit Becker, vielen Dank. Für den Kunden ändert sich nichts. Dieser Sechswortsatz schwebt über allen Geschäften der Aufkäufer von Lebensversicherungspolicen. Erst in dieser Woche hat die Finanzaufsicht BaFin grünes Licht gegeben für den Verkauf von 4 Millionen Generali-Lebensversicherungen. Zuvor gingen ARAG-Policen an ein anderes Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Lebensversicherungsbestände aufzukaufen, die Frankfurter Lebengruppe. Ob es den Inhabern der Policen, den Versicherungskunden, recht ist, dass sie auf einmal einen völlig neuen Vertragspartner haben, danach wird nicht gefragt. Wie tragfähig ist aber das Geschäftsmodell dieser sogenannten Run-off-Gesellschaften? Dieser Frage geht Mischa Erhard nach im heutigen Firmenporträt nach einem Besuch bei der Frankfurter Lebengruppe.
Wer die Frankfurter Leben besuchen will, sollte sich in Frankfurt in ein Auto setzen. Nach etwa einer Viertelstunde Autobahn findet er die Abwicklungsgesellschaft für Lebensversicherungen hinter der Stadtgrenze, genauer in einem unscheinbaren Industriegebiet in Bad Homburg-Ober-Eschbach. Hier wirkt vieles improvisiert. Der Gehweg zum Eingang des Gebäudes ist zum Teil mit Kartonage abgedeckt. Offensichtlich wird hier gerade gebaut oder renoviert. Das verwundert nicht, denn das Gebäude ist schon etwas in die Jahre gekommen. Die Frankfurter Leben ist nicht der einzige Mieter, aber der sichtbarste mit zwei blauen Fahnen, die vor dem Eingang hängen. Doch die abgeschiedene Lage und das wenig repräsentative Gebäude machen klar, mit Kunden rechnet man hier nicht. Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten.
Wir können noch kein abschließendes Urteil darüber fällen, ob die Bedenken, die wir haben, tatsächlich so eingetreten sind oder nicht. Tatsächlich sehen wir aber eine klare Schwächung der Kunden. Wir sehen ein schlechteres Serviceverhalten der Run-off-Unternehmen gegenüber den Kunden im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Also die ersten Anzeichen zeigen auf Warnung und dass es sich tatsächlich so schlecht darstellt, wie wir befürchten.
Die Befürchtung lässt sich in einer Frage bündeln. Wie kann es solchen Lebensversicherungsabwicklungsgesellschaften gelingen, die Verträge lukrativ weiterzuverwalten, wenn das für die ehemaligen Versicherungen nicht mehr funktioniert? Diese Frage stellt sich umso mehr, als in dieser Woche die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin den bislang größten Deal dieser Art durchgewinkt hat. Die Generali-Versicherung darf rund 4 Millionen Lebensversicherungsverträge an die Abwicklungsgesellschaft Viridium verkaufen. Das Geschäft hat ein Volumen von rund 37 Milliarden Euro. Noch backt die Frankfurter Leben etwas kleinere Brötchen. Seit ihrer Gründung 2015 hat die Gesellschaft die Basler Leben und die ARAG Lebensversicherung übernommen, im vergangenen Jahr die beiden Pensionskassen Pro BAV der AXA und die Prudentia Pensionskasse. Darin enthalten ist die Altersversorgung von rund 50.000 C- und A-Mitarbeitern. Wo der Gewinn aus dem Verwalten der Altbestände der Versicherer für die neuen Gesellschaften allerdings herkommen soll, ist auch Brigitte Meyer schleierhaft. Sie ist Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen.
Man fragt sich so ein bisschen, wo der Gewinn da eigentlich für das Unternehmen herkommen soll, weil übertragen wurden ja in großem Umfang relativ alte Bestände. Bei klassischen Versicherungen bedeutet es, dass das relativ hochverzinste Modelle sind. Dann so ein Vertragsmodell produziert natürlich auch Kosten und mit jedem Kunden, der durch Kündigung oder mit Ablauf geht, wird der Bestand ja kleiner. Und das produziert ja nicht geringere Kosten, sondern so ein Bestand hat ja Grundkosten. Wie das dann im Ergebnis für so ein übernehmendes Unternehmen noch einen Gewinn produzieren soll, ich weiß es nicht.
Die Antwort der Branche lautet, die neuen Gesellschaften haben kein Neugeschäft, es fallen also keine Kosten für Marketing und Werbung an. Sie brauchen deswegen auch keine Filialen und können in einem Industriegebiet ihren Sitz haben. In der Tat ist die Frankfurter Leben mit rund 200 Mitarbeitern vergleichsweise schlank aufgestellt, wenn man bedenkt, dass unter deren Verantwortung rund 750.000 Verträge stehen. Auch der Einsatz moderner IT- und Computersysteme soll niedrigere Verwaltungskosten verursachen.
Und das ist Unfug. Jeder, der sich mit IT auskennt, weiß, dass eine neue IT-Infrastruktur erstmal zu etablieren, das kostet richtig Geld. Bis dann Kostengewinne da sind, die die anfänglichen Investitionen ausgleichen, das dauert Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Und die Erfahrungen im Lebensversicherungsbereich haben ja gezeigt, dass diese Kostengewinne, die man durch eine neue IT erzielen will, letztlich eigentlich nie eintreten.
Sagt Axel Kleinlein. Die Frankfurter Leben war auf Anfrage nicht für ein Interview bereit. Dass sich Investoren aus der Abwicklung und Verwaltung älterer Lebensversicherungen offenbar Profite versprechen, liegt auf der Hand. Nicht umsonst steht hinter der Frankfurter Leben die chinesische Mischkonzernmutter Fosun, die sich durch das Investment Rendite verspricht. Hebel dafür könnte die Überschussbeteiligung sein, bei der die Versicherten an den Überschüssen des Lebensversicherers beteiligt werden sollen.
Also es ist keine Wunderbox, denn derjenige, der ausgepresst wird, der auf Geld verzichten muss, das ist der Versicherungsnehmer. Die Kunden werden dran glauben müssen, sie müssen auf Geld verzichten, damit die Aktionäre ihre Profite machen können. Das ist das Geschäftsmodell der Run-off-Gesellschaften, nichts anderes.
Das allerdings sehen die Versicherungsbranche und die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin anders. Beide verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung der BaFin, beim etwaigen Verkauf von Versicherungsbeständen an professionelle Abwickler darauf zu achten, dass Versicherte nicht zu kurz kommen. Norbert Pieper, Sprecher der BaFin, mit Blick auf den gerade abgesegneten Verkauf der Generali-Lebensversicherungen an Viridium.
Nach intensiver Prüfung ist die BaFin zu der Auffassung gelangt, dass keine Untersagungsgründe vorliegen. Das heißt, die Belange der Versicherten sind ausreichend gewahrt und durch die Transaktion wird kein Versicherungsnehmer schlechter gestellt als vorher.
Die BaFin hat also keine Bedenken, könnte aber ihrer Meinung nach eingreifen, sollte sich die Lage ändern oder die Bedingungen für Versicherungsnehmer verschlechtern. Ob die Zweifel und die Vorwürfe der Kritiker gegenüber den Abwicklungsgesellschaften berechtigt sind oder nicht, wird man wohl erst mit etwas zeitlichem Abstand sehen können. Dann nämlich, wenn Zahlen und Daten über einen längeren Zeitverlauf bei den Auffanggesellschaften auswertbar sind.
Der Policenkäufer Frankfurter Leben im Beitrag von Misha Erhardt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der auch der neuerliche Aufschub des Brexit diskutiert wird.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht gute Argumente für die Haltung des französischen Präsidenten Macron, der den Briten nur eine kurze Frist gewähren wollte. Taktisch hat die EU mit dem Zurückschrecken vor einem ungeordneten Brexit nun jedes Druckmittel aus der Hand gegeben. Wer glaubt noch, dass sie sich bei einem nächsten Sondergipfel vor dem 31. Oktober einer abermaligen Verschiebung verweigern würde? Die Verlängerung um 29 Wochen ist ein klassischer EU-Kompromiss zwischen den Extremen. Er könnte sich als schlechtester aller Wege erweisen. Für den Kölner Stadtanzeiger wird der Gegensatz zwischen Berlin und Paris nun immer deutlicher. Während die Bundesregierung nichts dagegen hat, notfalls auch ein chaotisch auftretendes Großbritannien in der EU zu dulden, verspannt sich Macron immer mehr. Denn die Briten stören seine kühnen Visionen für eine bei Wirtschafts- und Finanzthemen enger vernetzte EU. Merkel indessen folgt Traditionslinien deutscher Europapolitik. Schon Helmut Schmidt wollte gerade aus wirtschaftspolitischen Gründen kein Europa, das allein von Paris dominiert wird. Die Börsenzeitung bemerkt: Der großzügige und pragmatische Umgang mit Großbritannien lässt die vielen betroffenen Unternehmen, die dringend Planungssicherheit bräuchten, weiter in einem Schwebezustand. Vor allem Firmen, die sich monatelang gewissenhaft auf einen Austritt Ende März vorbereitet hatten, werden durch die erneute Verschiebung bestraft. Vielleicht hätte die EU der britischen Regierung die Bildung eines milliardenschweren Entschädigungsfonds für die Wirtschaft diktieren sollen. Zum Schluss noch kurz zu einem anderen Thema. Die Süddeutsche Zeitung begrüßt Forderungen von OECD-Wirtschaftswissenschaftlern zur Entlastung der Mittelschicht, vor allem in Deutschland. Die Steuersysteme müssen endlich wirklich gerecht gestaltet werden. Die sowieso stets eigenartig anmutende Besteuerung von ganz normaler Arbeit muss zurückgeschraubt werden. Stattdessen gilt es, Kapitalerträge höher zu besteuern und die Steuerlast für sehr hohe Einkommen anzuheben. Das ist alles fürchterlich radikal, sozialistisch und verschreckt Deutschlands Mitte. Auf den ersten Blick vielleicht, auf den zweiten ist es die einzige Möglichkeit, sie zu erhalten.
Soweit die Wirtschaftspresseschau mit der Wirtschaft am Mittag endet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Eva Bahner.